Vielleicht habt ihr euch heute Morgen gewundert, so viele hübsche junge Menschen an der Technik bei der Begrüßung. Unser Basics-Kurs, das ist der Bibelunterricht unserer Gemeinde, der hat nämlich heute ihren Praktikumstag und schauen mal so in diese Bereiche rein. Wenn ihr an denen vorbeiläuft, Daumen hoch zeigen und sagen, ich sehe dich da, okay? Gemeinde muss zusehen, wie sie immer ihre Mitarbeiter immer nachzieht. Nein, natürlich nicht. Hier geht es um Berufung. Ich möchte nochmal zu Beginn beten. Jesus, dir gehört unser Lob für immer. Und dir gehört auch unser Lob in dieser Predigt. Dir gehört unser Lob in deinem Wort, Herr. Und ich bitte dich, dass ja, ich zu deinem Lob spreche, Herr. Dass du mir die richtigen Worte schenkst. Das, was du heute auf dem Herzen hast, was du jedem Einzelnen auch sagen möchtest, dass ich das rüberbringen kann und ja, dass du uns ein offenes Herz, offene Ohren schenkst, das auch zu hören und zu empfangen. Amen. Ja, ich muss erstmal ein bisschen durchschnaufen. Woche war ein bisschen chaotisch. Ich hatte gestern extra mir einen schönen großen Zeitblock für die Predigt genommen. Meine Frau ist nämlich im Skiurlaub, ne? Die hat mich einfach zu Hause gelassen mit zwei Kindern. Oh, Freunde, Badezimmer sieht schon aus, Küche sieht schon aus. Und dann gestern wacht mein Sohn auf und hat einen Magen-Darm. Volle Kanne, genau. Und eigentlich wollte ich meine beiden Söhne dann zu meiner Schwiegermama bringen, aber das ging dann leider nicht mehr. Ja, so ist das manchmal auch bei Rebecca. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest. Kind die Woche krank, leitet heute Lobpreis und schickt mir gestern eine Sprachnachricht und ich dachte, irgendein Mann schickt mir eine Sprachnachricht über Rebecca und dann war das doch sie, das ist ihre Stimme. Aber wir beide stehen heute hier und wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ihr Lieben, es ist schön hier zu sein, schön mit euch auch wieder Gottes Wort zu teilen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wir haben dieses Jahr mit der Jahreslosung gestartet. Die Jahreslosung finden wir in 1. Korinther 16, Vers 14 und dort steht, lasst alles bei euch in der Liebe geschehen. Und wir haben uns diesen Vers im Kontext angeschaut und wir haben hoffentlich festgestellt, wie wichtig es ist, wenn wir Kraft aus Gottes Wort ziehen wollen, auch die Zusammenhänge und auch den Kontext, in dem ein Vers oder auch ein Text geschrieben wird, zu verstehen, weil unsere Sprache alleine so starke Tendenzen hat, dass wir Dinge falsch verstehen. Und das ist schade. Und deswegen möchte ich euch auch nochmal allen ans Herz legen. Kauft euch eine Studienbibel. Lest die Bibel auch so, aber investiert in etwas Gutes, in eine gute Studienbibel, um einfach mehr die Hintergründe zu verstehen. Dadurch werdet ihr einen Riesengewinn für euren Glaubensleben haben. Genau, und heute im Januar ist es ja immer so, jeder predigt so, was er auf dem Herzen hat, wozu er Lust hat oder wo er noch eine Predigt rumliegen hatte. Und ich habe es nochmal auf dem Herzen, heute mit euch einen Text zu teilen und auch den nochmal zu beleuchten, weil es wichtig ist, dass wir den richtig verstehen. Weil wir diesen Text auch ganz oft in unserem Gottesdienst miteinander teilen. Zumindest einen Teilabschnitt davon. Und Leute haben mich schon angesprochen. Und haben gesagt, Daniel, warum macht ihr das denn jetzt so mit diesem Abschnitt im Gottesdienst? Und deswegen bin ich es euch auf jeden Fall auch schuldig, heute mal darüber zu sprechen. Und es geht heute um das Abendmahl. Es geht heute um das Abendmahl. Wir feiern heute leider kein Abendmahl, aber mir war es nochmal wichtig, über diesen Text zu sprechen, weil wir auch gerade im Korintherbrief sind. Und wir schauen uns heute das Abendmahl im Korintherbrief an, also nicht in den Evangelien. Und da möchte ich euch nochmal in den Hintergrund hineinnehmen für die, die vor zwei Wochen nicht da waren. Es ist ganz wichtig, beim Korintherbrief zu verstehen, dass es sich hier wirklich um einen richtigen Brief, also alles richtige Briefe, aber um einen Brief handelt, der an eine ganz bestimmte Gruppe gerichtet ist und auch auf eine ganz bestimmte Situation eingeht. Denn wer den Korintherbrief schon mal gelesen hat, der wird sehen, da lief nicht alles so gut. Und für Paulus war es sogar beängstigend schräg. Und obwohl da so einige coole geistliche Dinge passiert sind, war diese Gemeinde gekennzeichnet von unzähligen Konflikten und Problemen. Und Paulus hört von diesem Problem. Freunde besuchen ihn und erzählen ihn davon und er sagt, hey, das geht nicht. Ich muss ihn jetzt unbedingt schreiben. Ich kann nicht warten, bis ich das nächste Mal bei ihnen bin, sondern ich muss jetzt ihnen schreiben und auf die Konflikte eingehen. Und Paulus macht das ganz direkt. Er nennt alle Dinge knallhart beim Namen. Und doch gleichzeitig zeigt er ihnen auch immer wieder, was sich Gott eigentlich gedacht hat. Es ist so wichtig für uns, wenn Gott uns zurechtweist, wenn Gott uns etwas sagt und wir merken, das schüttelt in uns, dann ist es sein Wunsch, dass wir uns von Dingen, in denen wir uns so leicht verrennen, abwenden und wieder umkehren zu seinem guten Plan. Und das ist auch sein Wunsch mit diesem Brief. Er kämpft um ihre Herzen, er kämpft um ihr Wohlwollen. Und deswegen, wenn ich jetzt auch diesen Text vorlese und du denkst, so welche Probleme haben wir nicht oder habe ich nicht, dann können wir trotzdem ganz viel aus diesen Grundprinzipien herausnehmen, die in diesen Problemen stecken. Und ich möchte heute 4 Abschnitte mit euch teilen. Ich hoffe, wir kriegen das zeitlich hin. Ich mach's einfach. Und wollen mal schauen, was der Text uns zu sagen hat. Wir wollen mal einsteigen in die Verse 17 bis 19. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Paulus startet hier mit einer knallharten Ansage. Ich muss hier etwas anordnen. Und doch versucht er, das eigene Verständnis der Korinther zu gewinnen. Es ist schon interessant, oder? Da waren Parteiungen, Spaltungen, Streitigkeiten und trotzdem kamen die zusammen. Man könnte ja meinen, ist doch eigentlich ein richtig gutes Zeichen. Es bringt nicht dazu, dass sie sich trennen, sie kommen trotzdem zusammen. Aber Paulus sagt, hey, wenn ihr, obwohl ihr trotzdem zusammenkommt, passiert dadurch nichts Förderliches. Ihr kommt zusammen und nur dadurch, dass ihr zusammenkommt, entsteht Schaden in der Gemeinde. Und darauf geht Paulus jetzt ein. Paulus versucht also nicht in 1. Korinther 11 hier so eine theologische Erklärung zu geben, sondern er geht auf ihre Probleme ein. Es geht ihm um das Gemeindeleben und um das Miteinander. Und dieses Problem, was Paulus mit ihnen bewegt, beschäftigt sich mit einer ganz zentralen Frage. Und die ist, was ist Gemeinde? Liebe Korinther, was ist eigentlich Gemeinde? Wenn ihr zusammenkommt, was ist das eigentlich für euch? Was ist Gemeinde für dich? Hey, ist es der Ort, wo wir sonntags zusammenkommen, wo du einen Gottesdienst feierst? Ihr müsst euch mal vorstellen, wie können so welche Probleme entstanden sein, wenn man sich sonntags 1,5 Stunden zusammen trifft und 40 Minuten, heute vielleicht 45 Minuten, einem Typen auf der Bühne auch noch zuhören muss? Wie können da Spaltungen entstanden sein? Aber Gemeinde ist nicht einfach nur ein Ort. Gemeinde ist von Jesus selbst ins Leben gerufen worden. Als ein Ort, und damit meine ich hier nicht ein Gebäude, sondern ein Ort, wo Menschen durch ihn miteinander verbunden werden und gemeinsames Leben stattfindet. Und wisst ihr, heute ist Glaube etwas sehr Individuelles. Heute ist Glaube etwas Privates. Das ist für mich. Das mache ich mit mir aus. Und das behalte ich für mich. Aber das ist etwas, was Jesus nie beim Glauben und auch bei Gemeinde gedacht hat. Sondern als Jesus die Gemeinde ins Leben gerufen hat, hat er sich einen Ort gedacht, wo Menschen miteinander verbunden sind und durch diese Verbundenheit etwas passiert. Also in dieser Verbundenheit von Gemeinde liegt Kraft. Und ich liebe es immer, wenn ich kurz bevor ich predige, schon mal nach vorne gehe, mich zurechtmache sozusagen und eure Stimmen höre. Ich liebe das. Nicht jeder singt immer super, aber weil wir alle zusammen singen, klingen wir alle gut. Das ist das Gute, wenn wir viele zusammenkommen. Wir kommen hier zusammen und vielleicht singst du für dich, aber indem wir uns im Lob für Gott unsere Stimmen miteinander verbinden, passiert etwas unglaublich Kraftvolles. Und das, ich liebe auch Lobpreis alleine zu machen, aber ich merke jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe und eure Stimme höre, merke ich, wow, das hat Kraft. Und Jesus hat sich diese Kraft auch in der Verbundenheit der Gemeinde gedacht. Und doch sehen wir auf der anderen Seite, die waren irgendwie verbunden, aber ihre Verbundenheit hat nur Schaden angerichtet. Wenn die zusammenkommen, dann gab es hier Parteiungen. Da gab es die Gruppe, da gibt es die Gruppe. Und es hatte zu einem Riss in der Gemeinde geführt. Und das ist auch eine Wahrheit, die Bibel mit uns teilt. Die uns Paulus nicht vorenthält, sondern Beziehungen sind nicht einfach. Das waren sie damals nicht in Korinth, obwohl sie so geisterfüllt waren. Und das ist auch heute nicht einfach. Und das aus dem einfachen Grund, weil wir Menschen sind. Und wenn wir uns auf Beziehungen einlassen, über Verbundenheit sprechen, dann gehört es dazu, dass wir über Probleme sprechen. Dort, wo Leben geteilt wird, gibt es Probleme. Ich darf auf eine Ehe von 12 Jahren zurückschauen. Ich habe für mich eine tolle Ehe. Bin voll dankbar dafür. Und doch kann ich dir sagen, diese 12 Jahre sind gekennzeichnet von Problemen. Und wisst ihr, ein großes Problem unserer Zeit und auch ein Problem der Zeit der Korinther ist vielleicht nicht so sehr Spaltung, obwohl wir das auch in Deutschland jetzt gerade ganz stark sehen, sondern vielmehr Gleichgültigkeit. Das ist genauso schlimm. Wir streiten zwar nicht, wir gehen uns nicht an die Gurgel, aber hey, was der da macht, soll er doch machen. Wenn er glücklich ist, ich mach meins. Und jeder soll so denken und machen, wie er möchte. Hey, wir führen heutzutage ganz oberflächliche Beziehungen und lassen uns auf so eine Verbundenheit gar nicht mehr ein. Gemeinde ist für viele Menschen heute etwas Nettes. Hey, da gehe ich hin, lass mein Kind segnen. Da gehe ich hin, wenn ich heiraten möchte. Das ist was Nettes, aber ich brauche es nicht unbedingt. Ich brauche nur mich und meinen Glauben, mich und meinen Gott. Und natürlich ist das oft einfacher, wenn ich mein Glauben mit Gott ganz alleine ausmache. Aber wenn du nicht wirklich in Gemeinde verbunden bist, dann bleibt die Frage offen, ob dich jemand wirklich kennt. Ob es jemanden gibt. Weiß jemand, was dich wirklich bewegt? Weiß jemand, was du wirklich durchlebst? Hast du hier einen Ort, wo du erkannt, angenommen und geliebt bist? Das hat sich Jesus bei Gemeinde gedacht. Wisst ihr, wir wollen immer das eine, aber wir wollen oft nicht das andere, was dazugehört. Und ich meine, die Kirchengeschichte spricht ja Bände darüber, was Gemeinde anrichten kann, was Menschen auch macht und also welche Dinge anrichten kann. Aber Jesus sagt, mich gibt es nicht ohne meine Gemeinde. Das sagt Jesus. Mich gibt es nicht ohne meine Gemeinde, weil die Gemeinde ist ein Teil von mir. Sie ist ein Teil von mir und deswegen ist sie auch so wichtig für dich. Und deswegen ist diese Frage für dich so zentral und auch für deinen Glauben. Und ich hoffe, dass du eine Antwort dafür findest. Was ist Gemeinde für mich? Wisst ihr, am Ende dieses Abschnittes spricht Paulus von etwas sehr Interessantem. Ich zeige nochmal den Text hier am Ende. Er sagt, dass Spaltungen und Parteiungen, dass sie wichtig seien. Denn darin offenbaren sich die Bewährten. Ist irgendwie, spricht gegen unser Verständnis, ne? Streit ist ja nichts Gutes. Probleme sind nichts Gutes. Aber Paulus sagt, ey, das ist wichtig, damit die Bewährten offenbar werden. Wisst ihr, Probleme legen offen, wie es wirklich aussieht. Und wenn wir Probleme in der Gemeinde haben, dann zeigen sie uns etwas. Nämlich, wer unreif ist, je nachdem, wie man damit umgeht, und wer bewährt im Glauben ist. Und wir neigen auch heute dazu, dass wir uns so einen Glauben wünschen ohne Probleme. Wir möchten Jesus und wir denken, weil wir jetzt Jesus haben, dann haben wir keine Probleme mehr. Aber Paulus sagt, das ist so wichtig, weil dadurch offengelegt wird, was gesund und was nicht gesund ist. Und ihr wisst, wir sehen das gerade in der heutigen Zeit so stark. Die heutige Zeit untermauert das. Sie legt offen, was vieles in der Welt schiefläuft. Und was vieles auch in unserem Land schiefläuft. Und vorher waren aber nur die Umstände zu gut, dass man es gesehen hat. Aber jetzt erleben wir ganz viele Umbrüche und jetzt sehen wir, hey, da sind Dinge nicht gut. Diese Probleme legen Dinge offen, die schon lange da waren, aber wir nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, wer von euch gestern auf der Demo war. Ich nicht, ich musste mich um mein Kind kümmern. Aber ich wäre wahrscheinlich trotzdem nicht hingegangen. Also nichts gegen jemanden, der auf die Demo gegangen ist. Da ist ein Geheimtreffen von irgendwelchen Leuten, von Politikern und sowas, die rechts sind. Und wir gehen auf die Straße. Aber die Wahrheit ist, dass diese Probleme schon lange da sind. Und nicht nur durch ein Geheimtreffen. Jetzt rede ich leider schon ein bisschen zu politisch, aber ich wollte euch eigentlich nur zum Ausdruck bringen, Probleme legen offen, was eigentlich Wirklichkeit ist. Und wenn wir uns nicht, also versteht mich nicht falsch, ich bin nicht jemand, der Probleme sucht, ne? Aber ich möchte Problemen auch nicht aus dem Weg gehen. Sei es in der Familie oder auch in der Gemeinde, weil es offenlegt, wo etwas nicht richtig ist. Und wenn wir das nicht haben und uns darauf auch nicht einlassen in Beziehungen, dann leben wir in einem falschen Frieden. Dann leben wir in einer falschen Toleranz und am Ende wird das nur Schaden bringen. Wenn hier jeder machen dürfte, was er will, dann hat das nichts mit Liebe zu tun, sondern es würde Gemeinde unglaublichen Schaden anrichten. Und deswegen ist es so wichtig, wenn Paulus sagt, hey, es ist gut, dass auch mal Probleme passieren, weil es offenlegt. Und wir können schauen, wie wir damit umgehen im Heiligen Geist. Also ihr merkt gerade wahrscheinlich, irgendwie geht es hier gar nicht so viel ums Abendmahl, oder? Lass uns mal weiterschauen. Der zweite Abschnitt. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Auch hier wieder zum Hintergrund. Die Korinther trafen sich ähnlich wie die erste Gemeinde viel häufiger als wir. Und wenn die sich getroffen haben, war es ähnlich so wie Jesus mit seinen Jüngern? Kamen zusammen, saßen nicht alle auf den Pastor gerichtet und haben dem zugehört, sondern die haben sich auch in der Woche oft in Kleingruppen getroffen, hatten Gemeinschaft, haben Leben miteinander geteilt, haben gebetet und haben auch richtig gut gegessen. Und als Teil dieses normalen Essens haben sie dann auch immer das Abendmahl gefeiert. Es ist also damit möchte ich mich heute nicht beschäftigen, aber es ist eine wichtige Frage, die wir uns auch stellen müssen. Ist zum Beispiel der große Gottesdienst der richtige Ort, um Abendmahl zu feiern? Weil wir hier diese Intimität, die Jesus eigentlich in das Abendmahl gelegt hat, gar nicht so leben können. Und deswegen möchte ich auch alle Hauskreise, auch Familien, Ehepaare immer wieder ermutigen, feiert zu Hause das Abendmahl. Habt Gemeinschaft und integriert darin das Abendmahl. Also das Problem, aber wir kommen jetzt wieder zum Problem. Das Problem, das Paulus hier anspricht, ist, dass das gemeinsame Essen ein Problem war. Nicht das Abendmahl, sondern das gemeinsame Essen ein Problem war. Und das hat sich auf das Abendmahl ausgewirkt. Und auch hier veranschaulicht und Paulus wieder, hey, Glaube ist nichts Individuelles, dass man unabhängig von anderem lebt, sondern wir sind abhängig voneinander. Und unser Miteinander, nicht nur sonntags, sondern auch in der Woche, hat Auswirkungen auf unser Geistliches. Nicht nur, was wir hier geistlich tun, wo wir beten, Amen sagen, sondern so, wie wir miteinander umgehen, so, wie wir miteinander leben, das hat Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott. Und so sagt es auch Jesus selbst in Matthäus 22, da sagt er, nach der Frage, was ist das Wichtigste? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz. Beides ist abhängig voneinander. Und beides wirkt sich auf das andere aus. Wie ich Gott liebe, wirkt sich aus, wie ich Menschen liebe. Aber auch wie ich Menschen liebe, wirkt sich aus, wie ich Gott liebe. Und wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, und so war das auch bei den Korinthern, in denen wir unser Leben in unterschiedliche Bereiche aufteilen. Und in dem einen lebe ich so. Und in dem anderen, ja, da lebe ich anders. Und das ist für unsere heutige Gesellschaft gar kein Widerspruch, weil wir die Dinge unabhängig voneinander sehen. Aber Paulus sagt, hey, das passt nicht zusammen. Du darfst gerne so denken, aber im Glauben funktioniert das so nicht. Er sagt, wie kannst du, also geistlich gesehen, wie kannst du, das war ja nicht hier vorne, sondern die saßen in so einer Tischgemeinschaft, wie kannst du mit Jesus am Tisch sitzen? Hey, loben, dich freuen über seine Gnade. Und da sitzt jemand und hungert. Paulus denkt so, hey, was läuft da schief bei euch? Und wisst ihr, eigentlich waren diese Treffen die perfekte Gelegenheit der Nächstenliebe, die perfekte Gelegenheit, um zu teilen, so wie wir das auch bei der ersten Gemeinde gelesen haben. Könnt ihr mal in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Da kommen 3000 Menschen zusammen und entscheiden sich für Jesus. Und die lebten jeden Tag zusammen, haben sich jeden Tag getroffen, waren im Gottesdienst, dann haben sich in Kleingruppen getroffen. Und wir lesen, alles, was sie hatten, hatten sie miteinander. Und wo Bedürftige waren, da haben Leute sogar ihr Hab und Gut verkauft, damit es keine Bedürftigen unter ihnen gab. Aber hier sehen wir das genaue Gegenteil. Der eine schlemmerte, hier steht was von trunken, ob die Leute betrunken waren, können wir nicht genau sagen. Aber die haben auf jeden Fall sich richtig gut gehen lassen und der andere hungerte. Und es zeigte sich in ihrem Verhalten etwas, was das Abendmahl ruinierte. Nämlich, dass man nicht den anderen sah. Man sah nur sich selbst. Man sah nur seinen eigenen Vorteil. Es ging um mich, mein Glauben, mein Abendmahl. Und jeder brachte was mit. Aber für sich selbst. Sie waren ich-bezogen und haben nur an sich selbst gedacht. Und durch dieses Verhalten stellten sie die Armen in der Gemeinde bloß. Und dadurch sah man die soziale Ungerechtigkeit. In 1. Korinther 10 lesen wir, das Brot, das wir brechen, ist nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Wir leben unseren Glauben nicht für uns selbst, nicht nur für uns selbst, sondern Gott stellt uns in eine Gemeinschaft, in der viele einen Leib bilden. Und die meisten von uns, wir kennen dieses Bild, das Paulus in 1. Korinther 12 oder auch in Römer benutzt, von Leib Christi. Er hat uns so zusammengestellt, dass wir alle miteinander verbunden sind und aufeinander bezogen sind. Und was würde passieren, wenn in einem Körper ein Teil nur an sich selbst denkt? Hey, der Körper würde sterben. Und so sagt auch Paulus, hey, wir sind ein Leib. Wir sind nicht unabhängig voneinander. Hey, wie ich meinen Glauben lebe, das hat auch einen, nicht nur, weil ich Pastor bin oder so. Offiziell bin ich ja noch kein Pastor. Nein, es hat auch Auswirkungen auf meine Frau. Es hat Auswirkungen auf meine Kinder. Es hat Auswirkungen auf uns zusammen. Und deswegen sagt Paulus, wartet aufeinander. Hey, wenn du nicht warten kannst, du so hungrig bist, dann ess doch zu Hause und komm dann für die Gemeinschaft. Weil wisst ihr, die Armen, die mussten ziemlich lange arbeiten. Und wenn die dann zu den Treffen gekommen sind, nach einem langen Tag, dann die, die wohlhabend waren, die haben schon geschlemmert, die waren satt und haben gesagt, oh, wann kommt jetzt das Abendmahl? So sah das bei dem aus. Und deswegen sagt Paulus, hey, ess zu Hause und dann mach dir Gedanken, warum du hier dich mit den anderen versammelst. Wisst ihr, es ist so bitter, bei ihnen zu sehen, dass man sich so viel im Glauben vormachen kann. Wir können in den Gottesdienst gehen, machen uns Sonntag schick, feiern Abendmahl, wir machen fromme Dinge und sind doch so ungeistlich. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, wenn wir die Prinzipien Gottes nicht befolgen. Er sagt nicht nur, liebe mich, sondern liebe auch deinen Nächsten. Dann können wir viel tun, aber es bewirkt nichts, sondern schädigt vielleicht sogar. Und deswegen ist die Frage so wichtig für uns zu klären, die dieses Problem hochbringt. Lebe ich mein Glauben nur für mich selbst oder lebe ich ihn in Verbundenheit mit anderen? Und wie du diese Frage beantwortest, beides hat unglaubliche Auswirkungen auf dein geistliches Leben. Kommen wir zum dritten Abschnitt. Jetzt kommt zum Abendmahl. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich werde nur ganz kurz darauf eingehen, weil es geht in diesem Abschnitt eigentlich um etwas anderes. Ich habe auch letztes Jahr, habe ich nochmal geschaut, zur Osterzeit darüber gepredigt, über das Abendmahl. Und wenn du dich intensiver mit dem Abendmahl auseinandersetzen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, hör dir die Predigt an oder eine andere Predigt über Abendmahl an. Aber ich möchte es nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen. Im Abendmahl geht es darum, dass wir uns daran erinnern, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Und wir vergegenwärtigen sie immer wieder neu und schaffen dadurch immer wieder neu Raum in unser Leben für diese Wahrheit. Und wisst ihr, wir neigen so stark dazu, zu vergessen, und ich merke es immer wieder in meinem Leben, auch immer wieder neu, wenn wir Abendmahl feiern, ich brauche es so sehr, mich immer wieder neu auf die Gnade auszurichten. Mich immer wieder daran zu erinnern, nein, Daniel, du bist kein frommer Christ. Du bist nicht irgendwie ein toller Mensch. Nein, ich brauche Jesus so sehr. Ohne ihn bin ich verloren. Aber weil er mir alles gegeben hat, darf ich mich freuen. An diesem Mahl und an dieser Wahrheit, dass Jesus für mich alles ist. Aber wir erinnern uns nicht nur, das ist wichtig jetzt auch für uns, wir verkündigen den Tod unseres Herrn. Jeder Teilnehmer, also wenn du sonntags zum Abendmahl gehst, bist du Prediger. Jedes Mal, wenn du Abendmahl feierst, wirst du zum Prediger. Weil du die Realität verkündigst durch diesen Glaubensakt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz für dich gestorben ist. Und das tun wir so lange, bis er wiederkommt. Und deswegen feiern wir im Abendmahl auch keinen toten Gott, der mal für uns gestorben ist, sondern den auferstandenen Christus, der zu Rechten des Vaters sitzt und eines Tages wiederkommen wird. Also im Abendmahl richten wir nicht nur den Blick nach hinten, sondern wir richten ihn auch immer wieder nach vorne. So, kommen wir jetzt zum letzten Abschnitt. Ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Dieser Abschnitt ist mir besonders wichtig, weil Leute mich gefragt haben, Daniel, warum sagen wir das nicht mehr im Gottesdienst, beim Abendmahl? Und ich möchte einfach darauf eingehen, ich probiere euch das zu erklären, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu, aber dieser Abschnitt hat besonders im Abendmahl zu ganz vielen Missverständnissen geführt. Und ich möchte ihn, vorlesen. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig an Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Jesus hat dieses Mahl selbst eingeführt. Es ist nicht, was sich Christen gedacht haben, Blut, Brot, wir essen hier gerade, kann man noch irgendwie verbinden. Nein, Jesus hat es in den Evangelien in seinem letzten Abend selbst eingeführt. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir das in würdiger Weise zu uns nehmen. Aber unwürdig ist so ein krasses Wort. Und viele Menschen haben sich mit dieser Frage gequält, vielleicht du auch schon mal, dass du hier standest, Abendmahl feiern wolltest und dich gefragt hast, bin ich eigentlich würdig? Und wisst ihr, diese Frage hat in der Kirchengeschichte zu einer Kultur der Angst im Abendmahl geführt. Ich war in einer tollen Gemeinde, ganz liebe Menschen, und dann stehst du vorne und leitest das Abendmahl ein, freust dich voll, ne? Denkst so, hey, wir feiern jetzt das Abendmahl. Und du merkst auf einmal, du liest diese Worte vor und die Menschen gehen in sich. Und auf einmal denkst du, du bist auf einer Beerdigung. Du merktest richtig, was da in den Leuten für Fragen losging. Und natürlich ist es wichtig, dass wir unser Herz prüfen. Es ist wichtig, dass wir Buße tun. Aber wisst ihr was? Das sagt Jesus, sollen wir jeden Tag tun. Das sollen wir nicht nur tun, wenn wir mal beim Abendmahl sind, sondern Jesus sagt im Vater unser, dass es etwas Tägliches sein soll, nicht nur im Abendmahl. Und im Abendmahl feiern wir nicht unsere Würdigkeit. Wir feiern nicht, dass die Woche gut lief. Oh, zum Glück war die Woche gut. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich war, ja doch, ich habe den Teller abgeräumt. Meine Frau hat nicht so viel geschimpft die Woche. Heute kann ich zum Abendmahl gehen. Wenn du dir diese Fragen im Abendmahl stellst, dann feierst du eigentlich nur dich selbst. Denn gerade im Abendmahl drücken wir aus und bekennen wir, dass wir unwürdig sind. Bekennen, dass wir seine Gnade brauchen. Und egal, ob deine Woche gut lief oder ob sie schlecht war, im Abendmahl bekennen wir vorm Kreuz, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade und ich bin vollkommen abhängig davon. Und wenn Paulus also von unwürdig spricht, einer unwürdigen Art, dann geht er wieder auf dieses Problem ein, was die Korinther betroffen hat. Denn einige von ihnen konnten nicht unterscheiden, was sie hier taten. Bei uns ist es klar, wenn wir hier sitzen, dann gehen wir zum Abendmahl. Dann fragen wir uns nicht, ist das jetzt gerade Mittagessen, Abendessen? Bei uns ist es klar. Aber die Leute, sie konnten nicht unterscheiden zwischen, hey, okay, ich esse jetzt hier gerade etwas, hey, und jetzt feiere ich das Abendmahl. Hier ist etwas anderes, ein Gedächtnismahl, das eine geistliche Wirklichkeit ist. Und sie konnten nicht unterscheiden, treffe ich mich jetzt hier mit irgendwelchen Leuten beim Sport und kicke hier eine Runde oder zum Shoppen oder was auch immer du so gerne mit Leuten machst, oder versammeln wir uns hier als Gemeinde Jesu Christi. Das konnten sie nicht mehr unterscheiden. Das war das Problem bei ihnen und deswegen macht Paulus ihnen deutlich, hey, prüfe deine Einstellung. Prüfe deine Einstellung, warum du kommst. Natürlich können wir auch hier mit einer falschen Einstellung zum Abendmahl kommen, aber er fragt sich, hey, warum kommst du? Um deinen Magen zu füllen? Um es dir gut gehen zu lassen? Um zu zeigen, hey, guck mal, wie gut es mir geht? Oder bist du hier wegen Jesus? Bist du hier, um dich mit deinen Glaubensgeschwistern zu treffen? Denn Paulus sagt, denn mit solchem Verhalten, mit solch einer unwürdigen Art verachtest du Jesus und auch die Gemeinde und damit machst du dich auch schuldig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen nahelegen, worum es hier in diesem Abschnitt eigentlich geht. Es geht um das Miteinander. Es ging um das Gemeindeleben, das weit über das Abendmahl hinausgeht. Und deswegen lese ich oder lesen wir sonntags, wenn wir das Abendmahl feiern, nicht mehr diese Stelle von 27 bis 29, weil wir hier einen öffentlichen Gottesdienst feiern. Wir feiern einen öffentlichen Gottesdienst und mit diesen Stellen setzen wir einen falschen Schwerpunkt im Abendmahl. Denn dieser Schwerpunkt, der in 27 bis 29 ist, bezieht sich auf das Problem zwischen den Korinthern. Und wenn du einen Bruder oder eine Schwester hast, wo du siehst, hey, dieses Miteinander, das geht gar nicht. Hey, dann darfst du ihnen diese Verse gerne ans Herz legen und sagen, hey, musst du da nicht mal deine Einstellung prüfen? Musst du nicht mal deine Verbindung zu dem Bruder oder Schwester prüfen? Und wir dürfen auch gerne darüber predigen, das ist auch wichtig. Und ihr dürft auch gerne darüber in Kleingruppen sprechen und diskutieren. Aber wenn wir diese Verse einfach so vorlesen, dann setzen sie einen falschen Schwerpunkt, den selbst Jesus nicht gesetzt hat. Es kann eine falsche Einstellung geben, aber sie ist nicht die Formel des Abendmahls. Und trotzdem, liebe Band, ihr dürft gerne nach vorne kommen, können wir aus diesem Text ganz zentrale Dinge für uns mitnehmen, die Paulus hier in diesem Problem anspricht. Und ich möchte es heute dir nochmal nahelegen, diese Frage auch zu bewegen, weil sie unglaublichen Einfluss auf dein geistliches Leben hat. Was ist für dich Gemeinde? Ist es für dich der Ort, wo du hingehst, um einen Gottesdienst zu feiern? Oder ist Gemeinde etwas für dich von Gemeinschaft? Ein Ort, wo Jesus dich und uns und einander zusammengestellt hat und verbunden hat? Ist Gemeinde für dich dein geistliches Zuhause, wo in dem Miteinander etwas aufblüht? Wo im Miteinander Herausforderungen überwunden werden? Wir wachsen, noch enger zusammenkommen. Oder ist Glaube nur etwas für dich selbst? Etwas, was du so für dich privat lebst? Was du privat mit Gott so ausmachst? Wisst ihr, ich finde diesen Text so gut und er ist so wichtig. Deswegen habe ich mich auch schon vor einiger Zeit so intensiv damit auseinandergesetzt. Hey, wie wir diese Frage beantworten, diese beiden Fragen, was ist für mich Gemeinde und lebe ich meinen Glauben privat und für mich selbst oder lebe ich ihn in Gemeinde, in Verbundenheit und Gemeinschaft, hat so Auswirkungen auf unser geistiges Leben. Nicht nur aufs Abendmahl, sondern auf die Gemeinde Jesu. Wisst ihr, ich habe da letztes Jahr drüber gepredigt, das Abendmahl hat so eine unglaubliche Kraft, wenn wir es im Glauben einnehmen. Und auch Gemeinde hat so eine unglaubliche Kraft, wenn wir sie so ernst nehmen, wie sie uns Jesus gibt. Und Jesus lädt dich ein. Er sagt, hey, schön, dass du hier sonntags herkommst, dass du von mir hören möchtest. Es ist schön, dass du deinen Glauben lebst, aber ich bin auch Gemeinde. Und ich lade dich ein, dich auf diese Verbundenheiten, auf diese Beziehungen einzulassen, damit darin sich eine Kraft entfaltet, die du hier sonst nie auf dieser Erde findest. Es ist unglaublich, aber die geistliche Familie hat eine größere Kraft als unsere Blutsfamilie. Für mich ist das immer noch so, immer mal so, ne? Aber das sagt die Bibel. Gemeinde hat eine unglaubliche Kraft, weil es ist Jesus Gemeinde. Und was ist sie für dich? Und ich möchte dich einladen, diese Frage zu bewegen, sie auch mit Jesus zu bewegen und diese Einladung anzunehmen. Nicht nur zu sagen, Herr Jesus, ich will dich, sondern ja, Jesus, ich will auch deine Gemeinde. Und ich will darin wachsen. Ich will darin Probleme bearbeiten. Ich möchte mit anderen Menschen Dinge überwinden, dass sich der Glaube darin bewährt. Und dazu lädt er uns ein. Ihr Lieben, lass uns nochmal beten.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.